Jetzt ist die Novelle ja auch ein bisschen überarbeitet worden. Gibt es jetzt eigentlich noch Änderungen bei der Version, die jetzt dem Parlament vorliegt?
Also zwischen Wissenschaftsausschuss, da wo wir das letzte Mal geredet haben, und jetzt ist das quasi dasselbe geblieben. Also es gab zwar im Wissenschaftsausschuss auch von den zugeladenen Gästen einiges an Kritik und Dinge, wo nochmal die Missstände aufgezeigt wurden. Es gab damals dann die Überlegung, das gemeinsam mit einem Covid-Maßnahmengesetz abzustimmen. Das wurde dann getrennt, weil halt quasi die Covid-Maßnahmen prinzipiell mehr Zustimmung gefunden haben als das Gesetz per se. Und um das halt dann nicht gemeinsam in einem Backel zu haben, ist das halt aufgetrennt worden. Aber im Sinne der UG-Gesetznovelle sind weiterhin von uns halt zentrale abgelehnte Dinge halt enthalten, wie vor allem diese Strafbestimmungen, die dann halt dazu führen, dass eben Lehrende, die prekäre Stellen haben, nach einem bestimmten Zeitraum, also nach 8 Jahren, ausgeschlossen werden. Also auch, dass es ECTS-Strafbestimmungen für Studierende gibt, wenn sie eine bestimmte ECTS-Anzahl eben nicht erreichen, eben diese 16 ECTS in einem bestimmten Semesterzeitraum, dass sie dann von der Uni exprotokolliert werden.
Das letzte Mal, wo wir drüber geredet haben, klang das so, als ob die Mehrheitsverhältnisse auch relativ klar sind. Hat sich dazu was geändert?
Nein, es hat sich dazu nichts geändert. Es ist einfach so, dass eben die konservativ, sag ich jetzt mal rechtsoffenen, also die ÖVP, gemeinsam mit den Grünen da an einen Strang ziehen. Und das ist halt insofern einfach für viele, die halt so eine Affinität zu den Grünen haben, schon sehr enttäuschend, weil die Grünen halt gerade in ihrer Rolle in der Opposition halt wirklich über Jahre, man kann sagen eigentlich seitdem sie gibt, halt auch für so einen progressiven Bildungsbegriff gestanden sind und auch in ihrem letzten Wahlprogramm noch sehr viel von Bildungsdurchlässigkeit geschrieben haben und jetzt gerade mit einer Novelle umsetzen, die halt wirklich genau fürs Gegenteil steht.
Wie argumentieren die Grünen das eigentlich gerade?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also sie argumentieren, sie sind ja auch in anderen Geschichten in einen sehr großen Widerspruch eigentlich gegangen. Sie argumentieren das einerseits, dass es gerade in so einer Krisensituation notwendig ist, halt eine funktionierende Regierung zu haben. Sie argumentieren das aber auch, so die Bildungssprecherin im Parlament der Grünen, die ehemalige Rektorin der Akademie der Bildenden Künste, damit, dass sie ja gute Kompromisse schließen. Es ist auch sehr absurd, die Clubchefin der Grünen ist eine ehemalige Studierendenvertreterin und da ist es dann auch wirklich so, dass eben Leute, die mit ihr im Senat auf der Uni in Innsbruck zu tun hatten, sagen, ja, das ist für sie überhaupt nicht verständlich, wie jemand dermaßen einfach auch von seinen Grundsätzen abweichen kann. Auch Blimlinger hat in ihrer Zeit als Rektorin sich sehr stark gegen die Liberalisierung im Bildungsbereich eigentlich eingesetzt. Jetzt im Parlament tut sie das nicht mehr. Das ist schwer verständlich. Es ist so, dass sie auch immer wieder auf E-Mails antwortet, die so als Protest-E-Mails dann rausgehen. Und da schreibt sie dann immer davon, dass sie das nicht sehen würde oder dass halt eh gute Lösungen gefunden werden. Also es ist halt insofern absurd, als dass gerade im Bereich von den prekär angestellten Lehrenden, also da ist die Situation die folgende, wenn Leute in Kettenvertragssituationen, also die projektmäßig zum Beispiel immer wieder Einjahresverträge bekommen, nach 8 Jahren keine fixe Anstellung bekommen, dann werden sie quasi mit einem Berufsverbot belegt. Das ist ja ähnlich in Deutschland auch kurz umgesetzt worden mit fatalen Folgen. Dazu gibt es den guten Hashtag auf Twitter, zumindest mit a certain degree of flexibility. Da ist die Situation einfach die folgende, dass halt die Einstellungspolitik der Universitäten halt überhaupt nicht dem entspricht und dass das halt von den Betroffenen massiv abgelehnt wird, dass dieses Berufsverbot kommen soll. Da würden sich auch andere Lösungen anbieten, nämlich dass man Unis bestraft, die halt nicht eine bestimmte Quote an Personal fix anstellen. Stattdessen wird das halt auf den Rücken der Betroffenen ausgetragen. Auch da wird dann halt damit argumentiert, von wegen es werden ja Kompromisslösungen gefunden und das ist ja eh halbwegs im Interesse der Betroffenen. Also es passiert eigentlich von Seiten der Grünen so ein Selbsteinreden, dass man ja eh sozusagen versucht hat, gute Sachen zu erreichen, als auch vielleicht eine krasse Realitätsverweigerung gegenüber der eigenen Politik.
Aber das heißt, da wird tatsächlich argumentiert, dass wer nach dieser Zeit keine unbefristete Anstellung gefunden hat, besser auch gar nicht mehr in diesem Bereich arbeiten soll.
Es wird mit ganz absurden Argumenten argumentiert, dass es gab eine Kampagne, eine Social-Media-Kampagne vom Ministerium, wo dann gesagt wurde, damit wird Planungssicherheit hergestellt. Und es ist halt genau das Gegenteil der Fall. Also ich würde fast sagen, in der österreichischen Politik ist fast so etwas wie eine postfaktische Darstellungspolitik eingetroffen. Und auch die Grünen sind leider in Österreich inzwischen Teil davon.
Bei der Parlamentsabstimmung habt ihr jetzt auch wieder zu Protesten aufgerufen, dieses Mal online. Wie sieht das eigentlich gerade aus?
Natürlich hat sich online auch abgenutzt, glaube ich, bei allen. Es ist einfach gerade auch schwierig, jetzt gerade größere Geschichten im öffentlichen Raum halten wir so ein bisschen zurück, weil einfach die Pandemiesituation in Österreich gerade wieder am Hochschießen ist. Es ist so, dass wir halt dazu aufrufen, einfach, dass über Social Media, zum Beispiel auch über Instagram, Twitter, Facebook, halt die Abgeordneten zu markieren und das halt einfach zu thematisieren. Es ist natürlich aber auch so, dass wir als Protestplattform gerade mal selber Luft holen müssen und auch teilweise uns nochmal jetzt neu organisieren müssen im Sinne von, wie schaut das halt aus langfristig. Wir haben uns sehr stark jetzt eben auf die Eugenowelle fokussiert, das ist aber nur ein Teil von den gesamten Problemen. Die Probleme im Bildungsbereich gibt es ja schon viel länger, gerade für Studierende aus Nicht-EU-Staaten, als auch prinzipiell Bildungshürden sind ja jetzt kein neues Thema und werden uns auch nach der Eugenowelle begleiten. Und da sind wir jetzt gerade dabei, halt einfach zu schauen, was ist eine mittel-, was ist eine langfristige Perspektive, wie können wir uns organisieren, vielleicht mit auch Blick in Herbst, wo das dann umgesetzt werden soll. Und gerade von Seiten der prekären Lehrenden stehen da durchaus Überlegungen wie Streiks und größere Protestmaßnahmen im Raum, weil die halt auf jeden Fall nicht bereit sind, das in irgendeiner Art und Weise mitzutragen. Und nach 23 Jahren Bildungsabbau gilt es da jetzt auch einfach eine rote Linie zu finden und zu sagen, ab jetzt muss es wieder besser werden.
Das heißt, wenn im Herbst das dann umgesetzt werden soll, gibt es da noch Möglichkeiten, bis dahin so eine Umsetzung zu verhindern oder einzuschränken?
Wie von Seiten des Ministeriums auch oft gesagt wird, sozusagen nach der UG-Novelle ist vor der UG-Novelle. Es steht den politisch Verantwortlichen jederzeit frei, auch die Dinge in eine andere Richtung zu bewegen. Und da glaube ich schon, dass ein geschlossener Protest von sehr vielen Betroffenen etwas bringen kann und dass es auch möglich sein kann, aus einer oppositionellen, außerparlamentarischen Position heraus auf Bildungsdiskurse einzuwirken. Und dann müssen wir halt schauen, was passiert, wenn halt wieder Unis bestreikt werden, Unis besetzt werden und vielleicht das nicht nur eine österreichische Sache ist, sondern es ist ja auch gerade in Bayern, in Deutschland prinzipiell, auch in der Pandemie, der Bildungsdiskurs, ja, es ist ja nicht gerade prickelnd gelaufen, was da passiert ist. Es gibt viel zu wenig Unterstützungsleistungen und auch in anderen Ländern, man hat es jetzt mitbekommen, in Griechenland, wo eine eigene Unipolizei eingerichtet werden soll. Also es entwickelt sich eigentlich auch zu dem, was es eh schon sehr oft war, nämlich an einem europaweiten Thema.
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass in den letzten Jahren Bildungsproteste nicht so mobilisierungsstark waren wie auch schon. Wie ist da eure Perspektive drauf? Hofft ihr bis zum Herbst da euch breiter aufstellen zu können?
Ja, wahrscheinlich. Die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Es ist natürlich auch klar, dass das schwieriger geworden ist, weil die Neoliberalisierung im Bildungsbereich ja auch Auswirkungen hat. Das bedeutet, dass die Leute in weniger Wahlmöglichkeiten haben, stärkere Stundengebundenheiten und sozusagen verschultere Lernpläne. Das wirkt sich natürlich auch auf eine Bereitschaft aus, dann halt da vielleicht ein Semester dann auszusetzen für Protestsachen. Das ist dann halt für viele nicht machbar. Gerade für alle von uns, die halt aus dem prekären Kontext kommen. Ich verstehe das auch und das ist auch bei uns ein großes Thema, dass wir halt auch schrittweise natürlich dann halt auch aussetzen und uns halt um andere Dinge kümmern. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Protest darf nicht nur so punktuell gedacht werden, sondern es geht halt darum, dass diese Dinge, die wir kritisieren, ja wirklich alle Lebensbereiche durchziehen und es darum geht, halt auch Methoden und Umgänge zu finden, wie wir halt vielleicht unser Leben lang halt widerständig bleiben können. Und natürlich gerade in der jetzigen Situation gibt es halt einfach so viele Lehrende, die davon betroffen sind, die auch in den letzten Jahren halt nicht so stark in den Vordergrund getreten sind. Da sehen wir auch eine große Chance, dass von der Seite vielleicht mehr passiert. Und ja, diese Hoffnung, die haben wir halt sicher nicht. Also sowas wie, wir besetzen eine Woche lang einen Hörsaal oder auch vielleicht 2 Monate und dann wird es anders, sondern es wird anders, wenn wir Strukturen aufbauen, die dauerhaft funktionieren und wo diejenigen von uns, die halt der Meinung sind, und das sind gerade im Bildungsbereich, denke ich, viele, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass es halt anders gehen kann, dass halt Bildung für alle zugänglich sein kann, dass es halt auch so etwas wie ein gutes Leben für alle geben kann und muss, sich da besser organisieren und nachhaltige Organisierungsformen finden, dann kann sich schon was bewegen. Also zumindest arbeiten wir daran. Wenn ihr selber in eben verschiedenen Städten im deutschsprachigen Raum Protestsachen vorhabt, einfach mit uns in Austausch zu treten, dass wir halt vielleicht auch uns austauschen, dass wir an Erfahrungen machen und auch über den deutschsprachigen Raum hinaus, dass wir halt einfach bestehende Netzwerke wieder aktivieren und neue Netzwerke schaffen, damit wir halt eben den Entwicklungen, die uns ja alle betreffen und über Grenzen hinweg betreffen, auch gemeinsam entgegentreten können. Für was Besseres. Für eben gesellschaftliche Verhältnisse, die ja auch ein gutes Leben für alle ermöglichen.